Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen. Wir wollen verstehen, wie es weitergeht mit der israelischen Demokratie und warum der Deutschlandbesuch des israelischen Regierungschefs die Künstler seines Landes wütend macht. Dann wollen wir wissen, wie sich das Berliner Haus der Kulturen der Welt verändern wird. Wir erinnern an eine berühmte britische Bildhauerin, die es der männlich dominierten Kunstwelt zeigen wollte. Und wir sprechen mit Wahlen. Israel ist in Aufruhr. Seit Wochen demonstrieren Zehntausende gegen die Justizreform der neuen Rechtsaußenregierung. Eine Reform, die das wichtigste Gericht des Landes massiv beschneiden will. Und nicht nur das, auch weitere Dinge, die das Land in eine politische Krise stürzen. Vielen geht es um Demokratie, Rechtsstaat und auch das, was da in den letzten Jahrzehnten aufgebaut worden ist und verteidigt wurde. Am Mittwoch wird Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Berlin erwartet. Und jetzt ist ein Aufruf mit tausenden Unterschriften veröffentlicht worden, der Deutschland auffordert, diesen Besuch abzusagen. Sie warnen vor einer theokratischen Diktatur in ihrem Land, unterzeichnet von vielen prominenten Intellektuellen, etwa David Grossmann oder auch der Künstlerin Sigalit Landau. Seit 30 Jahren im Land ist die Publizistin Gisela Dax. Schönen guten Abend nach Tel Aviv.
Guten Abend.
Was halten Sie von diesem Aufruf?
Na, ich denke, es ist ein Zeichen, dass sich die Proteste mittlerweile jetzt auch draußen abspielen, nicht nur innerhalb Israels. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass man das Gefühl hat, im Lande selber alleine die Proteste reichen nicht aus, um die Regierung zum Einhalt zu bringen. Und Netanyahu war jetzt in den letzten Tagen sehr viel unterwegs in Rom, in Paris. Und zu dem Aufruf gehört auch dazu zu sagen, da muss man denn unbedingt jetzt, das Land ist in Krise, in europäische Hauptstädte herumfliegen.
Haben Sie das Gefühl, dass Benjamin Netanyahu, der immer auch für Außenwirkung zu haben ist, dem ja auch das Image, sein politisches Image sehr wichtig ist, auch international, dass ihn das beeindrucken könnte, wenn sich jetzt dieser Widerstand gegen seine Justizreform, die von seiner Regierung so internationalisiert?
Naja, also wenn man sich seine täglichen Briefings, die er also an die Presse schickt, also auch an die hiesigen Medien schickt, anschaut, dann hat man das Gefühl, es kümmert ihn alles nicht. Ich kann mir das aber nicht wirklich vorstellen, denn allein sein Weg morgen zum Flughafen wird also auch genauso voller Hindernisse sein, wie das sein letzter Flug nach Rom war, vor wenigen Tagen erst. Nämlich also mit Autos, die beschlossen haben, ganz langsam um den Terminal herumzukreisen, damit man eben nicht so leicht loskommt. Oder muss sich wieder was ausdenken, wie beim letzten Mal doch nur mit dem Hubschrauber auf den Flughafen geflogen zu werden, damit er in Ruhe einfach starten kann und seinen Flieger bekommt. Also sein Alltag ist da schon jetzt schwer eingeschränkt dadurch und dass man davon abgesehen, dass das Land selber die Stimmung hier in tiefer Krise sich befindet.
Wie würden Sie das beschreiben? Wie würden Sie diese Atmosphäre im Israel von heute beschreiben? Wir erleben ja seit 2-3 Wochen tatsächlich andauernde Proteste von Zehntausenden, zum Teil Hunderttausenden von Menschen. Sie haben es gerade erwähnt, die auch zum Teil Straßen blockieren oder den Verkehr behindern. Also geradezu physisch spürbar, was da gerade an politischer Krise in Israel zu erleben ist.
Also ich würde sagen, man kann eine absolute Zweiteilung, Polarisierung spüren. Auf der einen Seite eben die Regierung und die Koalition, die ihren Justizumbau weiter vorantreiben will, obwohl es da jetzt, also gerade heute wieder doch Stimmen gibt, vielleicht gibt es doch irgendwie ein Einlenken unter Vermittlung des Präsidenten Herzog. Aber man macht erstmal jetzt trotzdem weiter mit den ersten Lesungen von immer mehr Gesetzen. Und auf der anderen Seite gibt es eine auch immer breiter werdendere Front, ein Bündnis von sehr verschiedenen Leuten, eben nicht nur die vielgescholtenen linken Eliten, also aus Richtern, Akademikern und Journalisten, sondern wirklich auch Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Stramme Rechte sind da auch mit dabei, die auch finden, die Justizreform, man braucht Reformen, aber so nicht. Es gibt auch moderate Religiöse, die damit auf die Straße gehen. Und vor allem das Beeindruckende, glaube ich, ist bei diesen Demonstrationen, dass man sich wirklich als Patriot verhält, also mit der israelischen Flagge, mit der Nationalhymne, mit dem Schlager Wir haben kein anderes Land und quasi zu sagen, wir kämpfen jetzt hier für die Seele unseres Landes und da haben wir das Gefühl, das Ganze verändert sich zu sehr, wenn die Koalition mit ihren Plänen einfach so weitermacht.
Ist das auch ein Moment der Selbstfindung, vielleicht sogar der demokratischen Stärkung?
Ja, das wird sich im Nachhinein zeigen. Ganz sicher kommen jetzt lauter Themen zutage, die man in Israel eigentlich ist, deshalb gibt es auch keine Verfassung, eher ja, vor sich hergeschoben hat, nämlich also Israel angelegt bei der Staatsgründung auch als ein jüdisch-demokratischer Staat, wobei es eigentlich jetzt um die Frage geht, wie viel ist davon jüdisch und wie viel ist dann demokratisch, und da gibt es auch ein Tauziehen darum. Und das zu diesem Package und den Vorschlägen, die jetzt auf dem Tisch liegen, wenn sie denn wirklich dann zum Tragen kämen, dazu gehört auch die Frage, ob man denn nicht doch eine Verfassung verabschieden sollte, die eben tatsächlich dann solche Fragen lösen würde. Aber man hat eben diese Fragen bisher nicht wirklich, man hat sie nicht wirklich angegangen, eben weil es ein Land ist, das aus verschiedenen Gruppierungen mit verschiedenen Vorstellungen auch besteht. Und so hat es bisher funktioniert. Und jetzt hat man das Gefühl, da ist man an einem Punkt angekommen, ja, fast der Entscheidung.
Was hält denn Israel zusammen im Moment?
Im Moment hält wahrscheinlich die Israelis zusammen der Streit und das Involviertsein um das eigene Land. Die Sorge, ganz sicherlich in dem großen Protestlager, wirklich tiefe Sorge, dass das Land im Augenblick in einer politischen, außenpolitischen, sicherheitspolitischen, finanziellen und sozialen Krise steckt, auch einer gesellschaftlichen. Und wenn also der Kurs so weitergeht, dass es eigentlich nur schlimmer wird.
Wer sind denn die wichtigsten Stimmen? Sie haben ja schon gesagt, dass eben nicht, ich sag mal, die usual suspects immer nur ganz vorne sind jetzt in dieser Protestbewegung, die linken Kräfte, sondern eben auch zum Teil Menschen, die rechts stehen, sind ja, wir erleben das auch, die Hightech-Branche ist mit dabei, Unternehmerinnen, Unternehmer. Ich will nochmal zurück zu diesem Aufruf, unterschrieben von David Grossmann und vielen anderen intellektuellen Künstlern. Gibt es da auch aus dem kulturellen Milieu zum Beispiel wichtige Stimmen, die jetzt auch auf die auch gehört wird?
Also ich würde mal sagen, aus dem kulturellen Milieu, das sind wirklich, Sie sagten also die usual suspects, das ist eigentlich, was man eher erwartet, und die sind im Augenblick eher gar nicht so laut. Das hat allerdings auch was damit zu tun, dass gerade Künstler in Israel selber sehr stark abhängig sind, auch mit von staatlichen Unterstützungen, Subventionen für ihr Kulturschaffen, also Dinge, die sowieso knapp sind. Und das jetzt gerade keine besonders gute Idee, sich da ganz laut nach vorne zu hängen, aber auch immer mehr sagen, klar, man muss sich jetzt äußern und was sagen und was tun. Aber ich denke, im Augenblick ist es sehr viel interessanter zu sehen, dass es also ehemalige oder bis vor kurzem eben noch Minister des Likuds, Weggefährten von Benjamin Netanyahu, wie zum Beispiel Limor Livnat, die eine Ministerin war, die sich ganz klar gegen seinen Kurs stellt, auch auf den Demonstrationen. Dann würde ich sagen, ist eine ganz wichtige Stimme ist der Präsident Herzog, wahrscheinlich die allerwichtigste Stimme gerade, der in einem Amt sitzt, in das er parteiübergreifend gewählt worden ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, ein Amt, das nach wie vor das Ansehen der Bevölkerung genießt, also das Präsidentenamt. Er ist selber auch Rechtsanwalt. Und er ist auch jemand, der ganz klar sagt, man muss die Reform, so wie sie läuft, darf man auf gar keinen Fall durchsetzen. Man muss das jetzt erstmal stoppen. Und der jetzt Lösungen versucht vorzuschlagen, wo man sich da irgendwie treffen könnte und einigen könnte. Und ich glaube, das ist im Augenblick ist Herzog wirklich die wichtigste Stimme. Und es ist offen, ob es dahin kommen wird.
Israel in einer Phase der Krise, aber auch der Entscheidung, kurz vor dem Besuch von Benjamin Netanyahu, dem Ministerpräsidenten in Berlin. Am Mittwoch wird er erwartet. Die schon seit vielen Jahren in Israel lebende Publizistin Gisela Dax war das. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, danke auch.
So, und jetzt geht es uns um eines der wichtigsten Kulturhäuser der Republik. Das hat nämlich einen neuen Chef. Und seit heute wissen wir mehr, was er vorhat. Das Haus der Kulturen der Welt, damals als Kongresshalle im Berliner Tiergarten gebaut, heute direkt hinter dem Kanzleramt, wird seit Anfang des Jahres von Bonaventuren de Kung geführt. Er war im Team der Documenta vor 6 Jahren, hat einen Ausstellungsraum in Berlin gegründet, das Savvy im Silent Green, stammt aus Kamerun, lebt seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und könnte den Kurs dieses bisher ja sehr theoretisch angelegten, hochintellektuell daherkommenden Debattenhauses verändern. Er will jedenfalls einen größeren Blick auf den globalen Süden werfen und mehr künstlerische Vielfalt. Heute hat er seine Pläne vorgestellt. Wir hatten ihn im Gespräch und er sagte uns, er sucht das Verbindende in der Kultur, nicht das Trennende.
Natürlich kann Kultur trennen, aber der Schwerpunkt sollte darauf gelegt werden, Kultur zu machen, die Menschen zusammenbringt. ja, und dass wir dabei Spaß haben, dass wir dabei Freude haben, dass wir dabei etwas tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
Carsten Probst, heute also diese Pressekonferenz im Haus der Kulturen der Welt. Und das war, wie man hörte, keine reguläre Pressekonferenz. Es war sehr viel mehr. Was war es denn?
Ja, es hatte fast so ein bisschen den Eindruck von einem Hochamt insgesamt. So mein Eindruck soll im Haus der Kulturen der Welt erstmal alles anschaulicher werden für das Publikum. Also nicht mehr so verkopft. Das war ja immer so ein großer Vorwurf an das AKW-Programm der letzten Jahre unter dem Intendanten Bernd Scherer. Erfahrung, Biografie, sinnliche Rezeption, das soll jetzt mehr Bedeutung haben als diese abstrakten Debatten. Rein atmosphärisch fand ich das ganz lustig, weil diese Pressekonferenz, wo das ganze Team jetzt vorgestellt wurde, erinnerte wirklich deutlich an das, was wir von Documenta-Pressekonferenzen kennen, also dieser Weltkunstschau, die immer in Kassel stattfindet. Eine Band spielt so am Rand der Bühne Crossover-Tanzmusik. Da steht dann eine ganz lange leere Stuhlreihe auf der Bühne, wo nach und nach die einzelnen KuratorInnen Platz nehmen, die dann alle einen einzelnen Programmpunkt auch noch vorstellen. Das zieht sich also und ist auch unglaublich jargongesättigt, aber eben einige, wie der Intendant, stammen eben auch aus direkt aus dem Documenta oder auch aus dem kunstbiennalen Kontext. Insgesamt hat man den Eindruck, das HKW rückt vielleicht ein bisschen mehr so in die Nähe dieser Ausstellungsevents. Das wäre auch ein großer Unterschied zum Vorgänger Bernd Scherer, wo doch alles ein bisschen didaktisch, ein bisschen wie Goethe-Institut auf Heimaturlaub wirkte. Der vielleicht wichtigste Unterschied ist aber auch, dass das Team wirklich divers ist. Und Bonaventure Sobjenikung hat das auch im Gespräch so zusammengefasst.
Wir haben Menschen aus allen Kontinenten. Und es ist extrem wichtig, dass diese Menschen für sich sprechen. Wissen wird verkörpert. Es ist extrem wichtig, dass die Leute aus Brasilien ihre Geschichte erzählen, dass wir nicht über diese Menschen reden, sondern mit denen reden. Und dass die auch, ja, ihre Kulturen repräsentieren.
Die Frage ist,
ja, da hat man eigentlich den Eindruck schon zusammengefasst, ja, genau. Ja.
Die Frage ist natürlich, also die Ansprüche haben wir jetzt gehört, auch die Vielfalt des Personals und auch die Performance heute. Was war denn zu den konkreten Plänen zu hören, was in der nächsten Zeit so dort zu erleben sein wird? Im Juni eröffnet es ja wieder, es wird ja gerade noch saniert.
Im Juni. Genau, es wird jetzt noch das Baustelle, ne? Aber es war wirklich auch so ein Kessel Buntes, der jetzt schon so an Einzelveranstaltungen angekündigt wurde. Das reicht also so von Koch-Events über Tanzmusik bis zu Film- und Debattenfestivals. Das kennt man eigentlich aber auch grundsätzlich schon so vom HKW, dass das alles so ein bisschen gemischt wird. Oberthema ist immer Achtsamkeit, Heilung historischer Wunden, vor allem in Bezug auf die Spuren des Kolonialismus, Respekt und Diversität der Weltentwürfe. Das alles soll vorgelebt werden. Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass die Leute jetzt die das Programm machen, wirklich aus den verschiedenen Kontinenten kommen und selber auch einen ganz eigenen Blick auf diese Debatten in Europa haben. Und insofern wird sich auch das Wie verändern, wie man das Programm macht. Einige längerfristige Programmpunkte fand ich auch noch sehr interessant. Zum Beispiel wird es eine Reihe geben, Science After Science. Also da soll es um die Frage gehen, welche Rolle Wissenschaft und Technologie eigentlich in Zukunft spielen sollen in der Gesellschaft. Bemerkenswert. Und auch, weil es das vorher so nicht gab, soll es eine Reihe zur Ostperspektive geben. Also wie der kulturelle Austausch unter den sozialistischen Bruderstaaten damals zu Zeiten dieser sozialistischen Staaten stattfand. Wie also Kolonialismus im Sozialismus zum Beispiel funktioniert hat. Auch dann, interessant.
Ja, und dann gibt es ja noch einen politischen Streit, auch um Bonaventure Ndikung persönlich und auch um etwas, was, glaube ich, in der Antikolonialismus- oder Dekolonisierungsdebatte schon seit Jahren geführt wird. Der Streit nämlich im Verhältnis zu Israel. Da wäre das Stichwort BDS, diese Israel-Boykott-Bewegung. Da wurde ihm ja auch, also dem Intendanten des Hauses der Kulturen der Welt, eine Nähe zu dieser Bewegung vorgeworfen und auch die Frage gestellt tatsächlich, inwieweit BDS-Sympathisanten im Haus der Kulturen der Welt auftreten können. Die Frage ist ja deswegen wichtig, weil es ja einen Bundestagsbeschluss gibt, der vor allem für Bundeseinrichtungen in erster Linie dementsprechend das verhindern möchte, diese Auftritte von BDS-Sympathisanten.
Hm. Ja, das ist alles richtig. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Nikung jetzt für die Intendanz berufen wurde, hat ja zunächst sehr großen Anklang gefunden in Deutschland. Also auch quer durch die Feuilletons wurde das sehr positiv zunächst rezipiert. Und dann ist er so mit dem Beginn seiner Intendanz doch etwas in diese Debatten nach der letzten Documenta 15 hineingeraten, also um Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Und Nikung sagte heute jetzt nochmal zu diesem BDS-Bezug ganz ausdrücklich im Gespräch.
Ich habe kein Verhältnis zu BDS und das habe ich öfters mal gesagt und ich glaube, es muss jetzt einigermaßen klar sein. Es ist nicht alles Kolonialisierung. Ich glaube, wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir brauchen neue Begriffe für neue und andere politische Ereignisse.
Ja, und bei der Pressekonferenz sagt er jetzt auch nochmal, Rassismus, Sexismus und so weiter, das alles habe keinen Platz am Haus der Kultur und der Welt, aber ausdrücklich auch Antisemitismus nicht. Und dazu gehört auch noch eine interessante Personalie, finde ich, innerhalb des Teams. Denn als Gastkurator, der sich vor allem wohl um Erinnerungskultur und auch eben diese Antisemitismusdebatten kümmern soll, gehört der Berliner Autor und Kurator Max Czollek, der ja auch nicht ganz unumstritten war in den letzten Jahren. Ich erinnere so an diesen Streit mit Maxim Biller. Und Czollek kündigte sogleich so ein Lesungs- und Debattenprogramm unter dem Titel Versöhnungstheater an. Also schlussendlich, ich glaube, diejenigen, die der neuen Leitung des Hauses bislang schon eher skeptisch gegenüberstanden, die werden sicher auch weiter skeptisch bleiben. Ich würde sagen, lasst sie doch erstmal anfangen.
Wir dürfen gespannt sein. Das Haus der Kulturen der Welt also mit neuen Plänen. Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Carsten Probst hat mit uns schon mal einen Blick vorausgewagt und ein bisschen auch die Konfliktlinien aufgezeichnet. Nächste Woche, und da bleiben wir noch in Berlin, wird es eine außergewöhnliche Trauerfeier geben, nämlich für Menschen, die Opfer wurden des Missbrauchs von Wissenschaft, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Opfer im kolonialen Zusammenhang waren oder aber Opfer von Nazi-Experimenten, von denen Gebeine gefunden worden sind, in unmittelbarer Nähe des Campus der Freien Universität in Berlin. Dessen Präsident ist Günter Ziegler. Er hat gemeinsam mit Vertretern anderer wissenschaftlicher Einrichtungen eine Traueranzeige geschaltet. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was sind das für Gebeine?
Das sind Knochen und eigentlich sehr viele Knochenfragmente, die gefunden worden sind am Rand eines Grundstücks Innestraße 22, das jetzt zur Freien Universität gehört, das aber in den 20er Jahren und zu Nazi-Zeiten eben ein Kaiser-Wilhelm-Institut hatte für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Und die Knochen sind offenbar am Ende des Krieges dann am Rand des Geländes eben vergraben worden, sollten auch nicht mehr gefunden werden, nehmen wir an, weil sie sehr tief vergraben waren und sind eben bei Bauarbeiten eben dann doch geborgen worden.
Hm. Gibt es denn Dokumente zu diesen Gebeinen? Gibt es irgendwelche Unterlagen oder ähnliches?
Also zu den dort vergrabenen Gebeinen gibt es keine Unterlagen und Dokumente, aber die Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Instituts ist sehr gut dokumentiert. Und deswegen wissen wir eben auch über die Sammlungen, die das Institut hatte, das, was man damals völkerkundliche Sammlungen nannte, die eben auch mit Kolonialverbrechen eben zusammengesammelt wurde. Und das hat zum Beispiel den Effekt, dass solche Knochen oder Skelette, die dort ausgestellt wurden, eben dann auch Markierungen haben. Und auf einzelnen Knochenfragmenten hat man Markierungen finden können. In den Untersuchungen, die wir gemacht haben, unsere Archäologen haben eben die Knochen untersucht. Und deswegen wissen wir, dass zumindest ein Teil der gefundenen Knochen eben aus den Sammlungen des Instituts und damit eben aus Kolonialverbrechen stammen.
Weiß man da genaueres, aus welchen ganz konkreten kolonialen Kontexten das stammen könnte?
Da wissen wir nichts Genaues. Die Sammlungen des Instituts haben sich eben sozusagen um den ganzen Erdball erstreckt, natürlich insbesondere aus den deutschen Kolonien. Aber am Ende ist es so, dass unsere Untersuchungen nicht dazu geführt haben, dass wir irgendeinen einzelnen Knochen mit einem Namen und Gesicht hätten versehen können. Das heißt, das sind für uns anonyme Opfer aus der ganzen Welt, die wir hier geborgen haben und denen wir jetzt eben eine Ruhestätte anbieten können und wollen.
Ja, und DNA-Untersuchungen, waren die möglich?
DNA-Untersuchungen wären vielleicht möglich gewesen, haben wir nicht gemacht. Und der Grund dafür ist zunächst mal der, dass der erste Verdacht damals war, dass das Knochen aus Nazi-Verbrechen sein könnten. An dem Institut war unter anderem Josef Mengele Assistent. Und es können sehr gut da zum Beispiel Knochen aus Auschwitz dabei gewesen sein. Und dann kommen eben auch die Regeln, die zum Beispiel Zentralrat der Juden uns eben auch gesagt hat, die Knochen nicht anbohren, nicht untersuchen. Und deswegen haben wir das nicht gemacht und eben auch nicht genetisch identifiziert. Wir haben das aus einem anderen Grund auch noch nicht gemacht. Weil was hätten wir damit erreichen können? Wir hätten vielleicht die Knochen jetzt einteilen können in unterschiedliche Särge, wo wir in den einen die Menschen aus Afrika und die anderen aus Deutschland und Polen untergebracht hätten. Und ich glaube, das ist genau das, was vielleicht Nazi-Ideologie wollte, aber jetzt die Menschen in Kisten einteilen, ist eben genau das, was nicht passieren sollte. Nachdem das anonyme Opfer sind, werden wir die jetzt eben gemeinsam bestatten.
Es liegt jedenfalls nahe, dass alles Opfer waren der sehr fragwürdigen Aktivitäten dieses Instituts für Anthropologie und menschliche Erblehre, Kaiser-Wilhelm-Institut. Was war das eigentlich für ein Institut? Welche Rolle spielte das im Kontext der damaligen Wissenschaftsszene oder ja, in Anführungszeichen Wissenschaftsszene, muss man ja in diesem Fall sagen?
Ja, also die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ist ja die Vorläuferorganisation der Max-Planck-Gesellschaft. Und die hat höchstkarätige Institute betrieben und mein Verständnis ist, dass eben auch aus diesem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik wirklich ganz bedeutende Beiträge zur menschlichen Erblehre und eben zur Erblehre überhaupt eben stammen aus den 20er Jahren und das Ganze dann eben degeneriert ist und am Ende eben durchaus auch Rechtfertigungen für Nazi-Verbrechen und Vorgehen geliefert hat. Das war aber eigentlich ursprünglich mal ein wichtiges Institut. Und das ist eben dann auch die Quelle, von der wir ausgehen müssen. Dieses Institut ist dann Ende des Krieges eben geschlossen worden und nicht weiterhin fortgeführt worden. Andere Kaiser-Wilhelm-Institute sind dann eben in Max-Planck-Institute übergegangen nach dem Krieg. Und machen auch danach und weiterhin Großartiges.
Bedarf es da auch, das frage ich Sie jetzt auch als jemand, der an der Spitze einer der wichtigsten Universitäten des Landes steht, braucht es da auch noch mehr historische Aufarbeitung von deutschen Wissenschaftsinstitutionen?
Also auf der einen Seite ganz sicher ja. Auf der anderen Seite, die Max-Planck-Gesellschaft hat schon hart und umfassend gearbeitet, die Geschichte eben auch der Kaiser-Wilhelm-Institute aufzuarbeiten. Und deswegen wissen wir da sehr viel über die Geschichte und die Institute. Da sehe ich jetzt hier speziell gar keine Defizite, sondern ganz im Gegenteil, das, was wir jetzt an der FU eben auch gemacht haben seit 2014, als die ersten Knochen hier im Gelände gefunden wurde, war ja auch eine gemeinsame Aktion, eine freie Universität mit der Max-Planck-Gesellschaft und mit dem Landesdenkmalamt. Und wir haben eben auch die Untersuchungen gemeinsam in Auftrag gegeben und wir haben uns bei den Recherchen natürlich auch auf das gestützt, was über das Kaiser-Wilhelm-Institut und seine Sammlungen zu erfahren war.
Sie sind ja wiederum ein Institut, was eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, 1948, und auch aus dem Geiste des Aufbruchs und der Erneuerung damals entstanden ist. Das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, die Freie Universität Berlin ist ja ein Nachkriegsprodukt.
Das ist richtig.
Nun wird es ja, und das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig, das zu versuchen zu verstehen und da auch die richtige Form zu finden, eine Art von, mir fehlen da jetzt auch die Worte, Bestattung, Trauerfeier geben.
Ja.
In welcher Form wird es stattfinden?
Also wir haben da jetzt eine Trauerfeier und Bestattung geplant auf dem Waldfriedhof Dahlem, 23. März, 10 Uhr, in Absprache eben auch mit den beteiligten Gruppen, eben, und das war auch der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Zentralrat deutscher Sinti und Roma, haben wir uns geeinigt auf eine würdevolle, aber nicht religiöse Bestattung, wo wir auch auf religiöse Symbole verzichten werden. Und in dem Wissen, dass es hier eben namenlose Opfer sind, denen wir kein Gesicht geben können, denen wir aber Ruhe schuldig sind, werden wir eben da eine Form finden wollen, die eben für alle dann auch gültig ist.
Was für eine Form wird das sein?
Das wird natürlich auch Musik geben. Es wird Ansprachen geben. Das heißt, ich werde sprechen. Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft wird sprechen. Der Chef des Landesdenkmalamts wird sprechen. Es werden eben auch zwei VertreterInnen von Selbstorganisationen sprechen. Und wir werden dann die Särge, und das sind mehrere Särge, weil es eine große Menge von Knochen und Knochenfragmenten ist, gemeinsam zu einem Grab bringen und dann beerdigen.
Ja, dazu passt ja auch, das ist ja ein Abschied von Menschen, dazu passt ja auch Ihre Traueranzeige, die Sie zum Beispiel im Tagesspiegel jetzt am Wochenende geschaltet haben, neben Traueranzeigen von Menschen, die jetzt vor kurzem erst gestorben sind.
Ja, wir dachten, dass das eben einfach auch der Ort ist, wo wir dann eben einfach auch bekannt geben können und sichtbar machen können, dass die Beerdigung stattfindet. Uns ist wichtig, dass das eben nicht im Verborgenen geschieht, sondern eine öffentliche eben auch Beerdigung ist, die wir da durchführen. Und uns wird auch wichtig sein, dass dieses mit dem Sichtbarmachen in verschiedener Hinsicht weitergeht. Also das Grab wird einen Grabstein haben, es soll aber eine zusätzliche Informationstafel haben, die eben auch über die Geschichte der Funde und des Instituts informiert. Und genauso wird es am Ende eben auch auf dem Gelände, was eben jetzt FU Campus ist, weiter eine Sichtbarmachung geben, dass es sagt, das ist der Ort, wo eben die Verbrechen stattgefunden haben und das ist der Ort, wo eben diese Knochen aufgefunden wurden, die wir jetzt eben beerdigen.
Das wird am nächsten Donnerstag passieren, am 23. März, diese öffentliche Trauerfeier für Human Remains. Das ist ja dieser, ich sag mal, internationale Begriff, der sich auch durchgesetzt hat in der Erinnerungskultur. Ja. Für Opfer von Verbrechen im Namen der Wissenschaft, so steht es auch hier bei Ihrer Traueranzeige. Der Präsident der Freien Universität Berlin, da in der Nähe wurden diese Gebeine gefunden. Günter Ziegler war da zum Gespräch und wird auch bei der Trauerfeier zu hören sein. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich bedanke mich.
So, und jetzt geht es uns um einen Mann, der mit seiner damaligen Frau Hertha Müller, später Nobelpreisträgerin, 1987 schon Rumänien Richtung West-Berlin verlassen hat. Der rumäniendeutsche Schriftsteller Richard Wagner. Es ist Autor, ein Mann, der sich immer wieder an der deutschen Sprache rieb, genauso wie an seiner rumänischen Heimat und deren Aufarbeitung der Geschichte. Mit 70 Jahren ist Richard Wagner jetzt gestorben. In einem Gespräch mit uns hier im Hause erinnert er sich an seine Kindheit mit Ceausescu.
Diese ganze Last von all diesen Jahren, also dieser Angriff auf das eigene Ich, so musste man das ja auch empfinden, wie diese Diktatur war. Dieser Mann ist 1965 an die Macht gekommen, da war ich 13 Jahre alt. Ich habe 1987 Rumänien verlassen und von 65 bis 87 habe ich den immer nicht nur vor Augen gehabt, sondern auch im Nacken sozusagen. Und als ich dann 89 eben das gesehen habe, wie der da gestürzt wird, dann war das einfach so ein Ausbruch, ganz einfach. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, die in Rumänien gelebt haben in dieser Zeit und diese Diktatur erlebt haben, das auch so empfunden haben.
In Erinnerung an den Schriftsteller Richard Wagner.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
Der Internetriese Meta entlässt zum zweiten Mal binnen weniger Monate Tausende von Beschäftigten. Der Chef der Facebook-Mutter, Mark Zuckerberg, kündigte heute an, dass etwa 10.000 Personen gekündigt wird und dass rund 5.000 offene Stellen, die noch nicht besetzt wurden, gestrichen werden. Im November hatte er bereits 11.000 Jobs abgebaut. Es war die erste Entlassungswelle der fast 20-jährigen Firmengeschichte. An der Börse kam der verschärfte Sparkurs gut an. Aktien von Meta stiegen an der Wall Street zeitweise um mehr als 6%. Der Konzern, zu dem auch der Messenger-Dienst WhatsApp und die Fotoplattform Instagram gehören, leidet unter dem Wirtschaftsabschwung, verschärftem Wettbewerb und schwindenden Werbeeinnahmen. Eine Buchrabattaktion der Online-Verkaufsplattform eBay hat nicht gegen die Buchpreisbindung verstoßen. Das geht aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main hervor, die heute veröffentlicht wurde. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hatte gegen eBay geklagt. Die Plattform hatte Nutzern im Dezember 2019 einen Adventsrabatt von 10% versprochen, unter anderem für Bücher. Der Börsenverein sah darin einen Verstoß gegen die Buchpreisbindung. Das Gericht entschied nun, der Börsenverein habe keinen Anspruch auf Unterlassung, denn die Buchhändler hätten den vollen Preis erhalten. Der Rabatt für die Kunden sei von eBay ausgeglichen worden. Die Zahl der Studierenden ohne Abitur hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Mit rund 70.000 Menschen nutzten im Jahr 2021 so viele wie noch nie den sogenannten dritten Bildungsweg, um über ihre berufliche Qualifikation einen Studienplatz zu erhalten. Das teilte heute das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, in Gütersloh mit. 10 Jahre zuvor hatten nur rund 32.000 Menschen ohne Abitur studiert. Etwa 9 von 10 der beruflich qualifizierten Studierenden absolvieren laut CHE ein Bachelorstudium. Im Masterstudium ist diese Gruppe nach wie vor selten zu finden.
Viktoria Egler, vielen Dank. Bauholz, Beton, Holzreste, Farbe, Pappe, Stoff, große, vielgestaltige Skulpturen, denen man ihre Konstruktionsweise ansieht, die simpel wirken, aber gleichzeitig einen Riesenraum komplett neu wirken lassen können. So etwas kommt von Phyllida Barlow, der großen britischen Bildhauerin, die erst sehr spät zu Weltruhm kam, die Großbritannien bei der Biennale in Venedig vertreten hat, später mit hunderten Preisen überhäuft wurde. Jetzt ist sie im Alter von 78 gestorben. Ein Anruf beim Direktor des Sprengel-Museums in Hannover, wo man ihr Werk in Deutschland am besten sehen kann mit einer großen Installation namens Breach. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was genau für eine Arbeit ist das?
Ja, es ist eine große Installation, die sie speziell für diesen Raum, für die große Wechselausstellungshalle des Sprengel-Museums eingerichtet hat. Und zwar in ihrer Funktion als Preisträgerin des Kurt-Schwitters-Preises. Das ist eine riesige Arbeit. Die Halle ist 43 Meter lang, 17 Meter breit und 7 Meter hoch. Und das ist eine raumfüllende Arbeit. Sie hat mit dem Titel Breach, also so viel wie Durchbruch, ja die Grundidee verfolgt, diesen sehr klaren White Cube, das sieht eigentlich aus wie ein Schuhkarton, ein großer, den hat sie mit einer unglaublich fulminanten Diagonale bespielt. Einem Bretterverschlag, einem Lattenverschlag aus unterschiedlichsten Elementen, der den Raum in einer Diagonale teilt.
Und besteht aus verschiedenen Materialien, wie man es ja bei ihr kennt, ne? Also Bauholz, Beton,
genau, was ist Bauholz, also so Kanthölzer, Latten, verschiedene Hölzer. Dann hat sie die bemalt mit Gips und Leinwand versehen und auch noch mit einigen Holzplatten. Also das ist ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Skulptur und Malerei. Also alle drei Disziplinen sind da vertreten und sie stellt sich damit ganz explizit so in die Tradition auch von Kurt Schwitters, nämlich von dem Merzbau, der auch im Sprengel-Museum ist, der ein eben solches Gesamtkunstwerk darstellt.
Wie bewegt man sich da eigentlich als Besucher? Kann man sozusagen mit diesem Werk irgendwie in Verbindung treten? Es ist so groß. Da hat man ja auch so ein körperliches Empfinden vermutlich.
Also es ist riesig und als Besucher ist man erstmal erschlagen eigentlich auch von der Energie, die da drin steckt. Das hat eben eine enorme Richtungsdynamik, auch unterschiedliche Farbigkeiten in verschiedenen Seiten. Man kann um diese riesige Arbeit drumherum gehen, kann zum Teil sogar hineingehen und steht dann in einem ja konstruktivistischen Bretterverschlag drin, der so vielseitig ist, dass man erstmal fast überfordert ist, was da alles zu sehen ist.
Wie steht dieses Werk eigentlich in Ihrem Gesamtschaffen?
Also Phyllida Barlow hat tatsächlich sich immer wieder in sehr monumentalen Formaten bewegt. Diese fünffache Mutter hat da erstmal ganz, ganz klein angefangen, weil sie in bescheidenen Verhältnissen gelebt hatte und da quasi die Kinder geschlafen haben, dann im dunklen Zimmer angefangen, ganz kleine Sachen zu machen. Aber später ist sie dann schon in solche Monumentalformate gegangen, um eigentlich in Konkurrenz zu treten zu ja den sehr patriarchalen männlichen Künstlern, so ein Jeff Koons und andere, die in Riesenformaten antreten. Aber sie dekonstruiert eben genau diese Formate dann wieder, weil sie sie aus ephemeren, vergänglichen Materialien macht und weil in der Regel am Ende dann auch nichts übrig bleibt und alles wieder abgebaut wird.
So wird es auch mit Breach sein in Hannover?
So wird es auch mit Breach sein. Vereinbart ist, dass die Arbeit dann zerlegt wird und das Material Künstlerinnen und Künstlern hier zur Verfügung gestellt wird. Es gibt Abholtermine und jeder, der mit dem Material weiterarbeiten kann, kann sich dann bedienen. Es ist eigentlich jetzt gerade noch besonders in dieser Situation eine sehr schöne Idee, dass ihr Werk quasi so weiterlebt in anderen Werken.
Sie haben sie auch persönlich erlebt. Was war sie für ein Mensch?
Sie ist ja eine unglaublich freundliche Person, also ganz bescheiden, aber sehr klar in ihrer Vision. Sie kann ganz präzise über ihre Arbeiten sprechen.
Schön, dass Sie noch in der Gegenwart über sie reden.
Ja.
Sie ist noch sehr präsent, oder?
Sie ist sehr präsent, ja, bei mir. Also deswegen ist es noch alles vorhanden. Sie war ja auch als Professorin tätig und das hat sie vielleicht auch dazu gebracht, ihre künstlerischen Anliegen so präzis zu formulieren. Ich habe jetzt gerade ein Statement von Michael Armitage gelesen, ganz großartiger Maler, der bei ihr gelernt hat und der nochmal gesagt hat, sie war für ihn der Prototyp eines Künstlers, weil sie eben die ganze Leidenschaft, die Hartnäckigkeit, ja, aber die Widmung an das eigene Werk so ernsthaft vermittelt und verkörpert hat, dass er sich gar keinen besseren Künstler vorstellen kann, als sie es war.
Phyllida Barlow, im Alter von 78 Jahren, ist die große britische Bildhauerin gestorben. Und der Direktor des Sprengelmuseums in Hannover, Reinhard Spieler, hat nochmal an sie erinnert und ja verwiesen auf das Werk, was jetzt, ich glaube, nur noch wenige Tage zu sehen ist.
Bis,
ne?
19.03., ja. Also ja. Bis Sonntag.
Das Kunstwerk Breach, also über 700 Quadratmeter, ein großes Werk, was dann am Ende, wir haben es gehört, abgebaut wird und das Material Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung gestellt wird. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Spieler.
Sehr gerne.
So, und jetzt geht es uns um einen Mann, der ja einer der talentiertesten Naturfilmer überhaupt ist, der mit Greta Thunberg Filme über Klimaschutz gedreht hat, nämlich der Brite Tom Mastill. Vor ein paar Jahren passierte ein Unfall in seinem Leben, und zwar mit einem Wal. Und daraufhin hat er sich eigentlich fast ausschließlich mit diesem grandiosen Tier beschäftigt. Heute ist sein Buch erschienen, Die Sprache der Wale. Und Tobias Wenzel hat Tom Mastill in London besucht.
This is my squirrels. They're not scared of us at all.
Das da vorne sind meine Eichhörnchen. Sie haben überhaupt keine Angst.
Die beiden grauen Tiere beobachten von einer Mauer aus, wie Tom Mastill vor einem Holzkubus steht, seinem Gartenteich samt Goldfischen.
I like to put my whole head in the pond.
Ich stecke gerne meinen ganzen Kopf in den Teich, öffne unter Wasser meine Augen und kann dann all die Pflanzen sehen, die Frösche, die Fische. Und manchmal knabbern die Fische an meinem Gesicht. Das mag ich.
Hier am Teich hat der englische Naturfilmemacher sein Buch Die Sprache der Wale geschrieben. Der Auslöser? 2015 schnellte in einer kalifornischen Bucht ein Buckelwal hervor und fiel auf das Kajak, in dem Mastill mit einer Freundin saß. Wie durch ein Wunder überlebten beide unverletzt. Ich habe den Unfall in einem Modell nachgebaut, mit einem Kajak aus Kork, zwei Lego-Figuren und einem Segel mit aufgedrucktem springenden Buckelwal. Ich lasse das Modell im Teich schwimmen.
Ah! Oh mein Gott!
Mein Gott, das ist toll. Dass das Kajak jetzt zur Seite kippt, trifft die Sache sogar besser. Oh, jetzt ist es gesunken. Jetzt sind die beiden Menschen zusammen mit dem Wal unter Wasser. Genau so ist es uns ergangen.
Yeah, now they're underwater with the whale. This is exactly how it happened.
Ein Tier dreimal so schwer wie ein Doppeldeckerbus. Können Sie sich vorstellen, wie es aussieht, wenn so etwas über Ihnen dreut? Ich weiß noch, dass mir die Furchen am Hals auffielen. Bauchfalten, dachte ich bei mir. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich unter Wasser bin.
Wenn ein Wal auf einen drauffällt, ist es doch recht schwer, einfach sein Leben weiterzuführen, als wäre nichts passiert.
Mastill ist seitdem vom Wal besessen und drehte einen Dokumentarfilm auf der Suche nach dem Tier, das auf ihn gefallen war. Wie gern hätte er es gefragt, warum es so aus dem Wasser gesprungen war. Oder können Wale in Zukunft tatsächlich mit uns sprechen? Als studierter Biologe weiß Mastill um die Gefahr, Tiere zu vermenschlichen. Mit Kameras, Hydrofonen und GPS ausgestattete Hightech-Geräte, die mit Saugnäpfen an Wale angebracht werden, ermöglichen es aber auch, ihre Kommunikation untereinander besser zu erforschen. Und dann ist da noch die künstliche Intelligenz.
Giving these AIs that are very, very good.
Die künstliche Intelligenz ist sehr gut darin, Muster zu erkennen. Die KI wird es uns ganz leicht ermöglichen, Deepfakes von Walkommunikation zu generieren. Für einen Wal würde es klingen, wie wenn ein anderer Wal spräche. Wir wissen nicht, was dieses Deepfake dann sagen würde. Wir sollten darüber diskutieren, ob wir das wirklich wollen, denn wir könnten die Wale dadurch verstören.
Nach der Lektüre dieses Buches empfindet man mehr Empathie für Tiere überhaupt. Menschen sollten Tiere nicht mehr als Sachen betrachten, sagt Mastill, auch weil Menschen selber Tiere seien. Ein Eichhörnchen ist ganz nah an uns herangehuscht. Was möchte es uns wohl sagen?
If you could understand what an animal was saying.
Wenn man verstände, was ein Tier sagt, etwa eine Schimpansenmutter, die ihr Baby verloren hat und es zurückhaben will, würde man so viel für sie empfinden. Wenn man Videoaufnahmen von Schweinen in Schlachthöfen mit Untertiteln sähe, mit dem, was sie sagen, würde es wohl jedem schwerer fallen, Schweine zu essen.
Glaubt er wirklich, dass wir in Zukunft auch mit Walen sprechen können?
I don't know. What I do know is that.
Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir gerade erst an der Oberfläche der Tierkommunikation gekratzt haben. Weil ich um die Komplexität der Muster weiß, die in der Wahlkommunikation gefunden wurden, würde es mich sehr wundern, wenn das, was sie da verwenden, nicht so etwas wie eine Sprache wäre. Mein Instinkt sagt mir, Menschen und Wale würden sich verständigen.
Und Menschen und Goldfische? Tom Mastel taucht den Kopf in seinen Gartenteich. Unter Wasser sieht Mastel nun die Fische und das gesunkene Modell des Kajaks, die zwei Lego-Figuren und das Segel mit dem Foto vom Buckelwal, dem Tier, das ihn damals fast erschlagen hätte. Aber zum Glück ist Tom Mastel wieder unversehrt aufgetaucht.
Ah. It just feels so nice every time.
Es fühlt sich jedes Mal so gut an. Es ist ein bisschen wie Schwimmen gehen.
Honestly, it's a bit like going for a swim.
Tom Mastel hat also eine Sprache gefunden mit den Walen. How to Speak Whale, A Voyage into the Future of Animal Communication, so heißt sein Buch, was jetzt auf Deutsch erschienen ist. So, wir müssen unbedingt noch einem Mann gratulieren, der die Filmgeschichte entscheidend geprägt hat, wenn auch auf eher ungemütliche Weise, so ästhetisch gesehen. David Cronenberg, Regisseur von Die Fliege oder Naked Lunch oder Crimes of the Future, ein Mann, der das Genre des Body-Horrors pflegt, also wenn das Grauen aus dem Körper des Menschen selbst entsteht. Markus Stiegelegger ist Filmwissenschaftler, hat ein Buch über ihn herausgegeben. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie sieht David Cronenberg den menschlichen Körper?
Er hat ein sehr kreatives Bild des menschlichen Körpers, denn er ist bekannt geworden für zwei Begriffe, nämlich das neue Fleisch und Creative Cancer, also quasi kreativer Krebs. Und sein Bild vom Körper ist sehr schonungslos. Er blickt also rückhaltlos in den Körper hinein, liest quasi die Organe und schafft daraus in seinen Filmen Bildmetaphern. Und insofern hat er zwar keine Scheu, den Körper gewaltsam öffnen zu lassen in seinen Filmen, aber er entwickelt daraus eine ganz eigene Poesie.
Mhm. Können wir also den Körper bei David Cronenberg als reine Metapher verstehen?
Ich würde sagen, seine Filme sind auch von den Titeln her sehr oft schon metaphorisch und auch philosophisch angelegt. Also sein neuer Film Crimes of the Future hat ja so einen wirklich sehr grundlegend anmutenden Titel. Und es geht ja eigentlich um einen Künstler, der sich selbst quasi von innen nach außen kehrt, der sein Inneres als Kunstwerk präsentiert. Und das entspricht durchaus dem Künstlerbild von David Cronenberg.
Das heißt, der Körper ist für ihn letztlich Material, vielleicht auch ein Opfer von Gewaltfantasien?
Für ihn ist der Körper vor allem eine kreative Basis, ein Werkzeug, mit dem er Aussagen schafft, mit dem er seine Kunst schafft und eine Chance gewissermaßen für die Zukunft. Denn seine Filme von Anfang an wirken ja immer sehr dystopisch, sie wirken sehr bedrohlich und es geht oft darum, dass quasi die Gesellschaft, wie wir sie kennen, vom Untergang bedroht ist in seinen ganz frühen Filmen. Aber im Endeffekt sieht er darin eher eine Chance, also dass wir quasi verstehen lernen, den Körper als ein Medium der Zukunft zu begreifen.
Aber es ist auch Material für ihn, also im Sinne von, dass sich der Mensch am Körper abarbeitet, aus ihm herausarbeitet geradezu, um etwas Neues zu schaffen?
Ganz genau. Also es geht dabei darum, die Abgründe und das Bedrohliche, das Kranke zu akzeptieren für uns und daraus quasi etwas zu gewinnen. Und da hatte er verschiedene Strategien. Er hat ja quasi seinen Körperhorror basiert vor allem auf den 70er-Jahre-Filmen Parasitenmörder, Rabbit und Scanners, in dem buchstäblich Köpfe durch Gedankenkraft zerplatzen können. Aber das sind im Grunde so frühe Bildmetaphern, die er später verfeinert hat.
Wie gelingt es ihm dennoch in seinen Filmen, ja, ich sag mal, eine gewisse menschliche Dimension herzustellen? Man muss sich als Zuschauer auch zumindest versuchen, irgendwie in diese Figuren, in diese Personen, in diese Menschen hineinzufühlen. Oder bleibt es letztlich durch, ich sag mal, das Aufbrechen des Körpers in jederlei Hinsicht dann doch auch eine gewisse Kühle, eine gewisse Distanz zu den Figuren?
Ja, David Cronenberg entwickelt eine Form der überhöhten Realität, indem er einen hohen Level an Abstraktion und Ästhetisierung schafft, der durchaus Distanz zu den Figuren erzwingt. Also wir haben selten die Möglichkeit, uns wirklich zu identifizieren mit den Figuren, sie wirklich, also uns in sie einzufühlen, sondern es geht ihm wirklich eher darum, das Modellhafte, diese Versuchsanordnung zu präsentieren.
Gleichzeitig ist er jetzt ja 80 Jahre alt, also kann wirklich auf eine lange künstlerische Biografie zurückschauen, ist seit Jahrzehnten dabei. Die Filmästhetik hat sich verändert seitdem. Was hat sich bei ihm geändert?
Er steht mittlerweile mehr zu seinen intellektuellen Leidenschaften und Ansprüchen. Er hat von Anfang an immer gesagt, er ist kein Filmfilmemacher wie seine Zeitgenossen John Carpenter, Wes Craven oder Toby Hooper, die quasi das Genre ja auch mitgeprägt haben, sondern er sagte immer, er kam eigentlich von der Literatur, von der Philosophie, von der Naturwissenschaft. Und das ist etwas, was in den Jahrzehnten sich immer deutlicher bemerkbar gemacht hat. Er hat in den 90er Jahren wirklich melodramatische Filme wie M. Butterfly zum Beispiel gedreht. Er hat so schwerwiegende psychologische Dramen wie Spider gemacht und auch Kriminalfilme wie History of Violence und Eastern Promises. Also er hat sich ausprobiert in ganz unterschiedlichen Spielformen, die man nicht erwartet hätte dafür, dass er am Anfang als Prince of Blood oder quasi der Meister des Körperhorrors galt. Und er hat sich da bewusst von wegbewegt, nur um dann mit seinem letzten Film Crimes of the Future aktuell wieder zurückzukehren, aber mit einer neuen Reflexionsebene.
Wenn man ja schon immer mal einen David Cronenberg-Film sehen wollte, es nie geschafft hat, nie dazu kam oder vielleicht auch von den Geschichten, die sich darum rankten oder der Gewalt, von der die Rede war, abgeschreckt war, aber sich dennoch jetzt David Cronenberg widmen möchte, womit sollte man anfangen?
Also ich denke, filmhistorisch ist sein wichtigster Film Videodrome von 1983, weil dieser Film wirklich seine komplette Philosophie enthält, inklusive der Begriffe das neue Fleisch zum Beispiel. Das ist allerdings ein relativ schwieriger Film und gleichzeitig würde ich sagen, sein neuester Film Crimes of the Future könnte genauso gut als eine Art Anleitung betrachtet werden, wie man sich auch seinen früheren Filmen nähern kann. Vielleicht noch einen dritten zu nennen, Die Fliege ist mit Sicherheit sein kommerziellster und in den 80er Jahren auch populärster Film gewesen. Und auch dieser Film bietet genug Annäherungsmöglichkeiten, um diese sehr befremdliche Welt zu betreten.
Also auf noch einmal die Welt von David Cronenberg, vielleicht auch neu zu entdecken an seinem 80. Geburtstag, den er feiert an diesem 15. März. Markus Stiegelecker ist Film- und Kulturwissenschaftler, hat auch ein Buch über David Cronenberg herausgegeben, über den großen kanadischen Regisseur, der jetzt also wie gesagt Geburtstag feiert. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Und Gregor Sander schaut in die Feuilletons vom Mittwoch.
An diesem Mittwoch erscheint das neue Buch von Judith Herrmann und die Süddeutsche Zeitung lässt Sigrid Löffler »Wir hätten uns alles gesagt« besprechen. Schon die Überschrift ist eindeutig. Die Offenbarung lautet sie und weiter. In ihrem neuen Buch geht Judith Herrmann klug und poetisch dem Zauber ihres eigenen Schreibens auf den Grund. »Wir hätten uns alles gesagt« sind die Frankfurter Poetikvorlesungen, die Herrmann im letzten Jahr am Main hielt. Löffler ordnet das so ein. Womit wir es bei diesen jede Genrezuordnung sabotierenden drei Prosastücken zu tun bekommen, ist eine trickreiche literarische Darbietung des Enthüllens und Verbergens, des versteckten Zeigens und offenbarenden Verhehlens. Der Blick in Judith Herrmanns literarische Werkstatt wird zugleich behauptet und verwehrt. Die Autorin gewährt ihren Leserinnen und Lesern einen ungewohnten Blick in das eigene Leben, mit dem sich die Kritikerin mehr als anfreunden kann. In ihrem 7. Buch zeigt sich uns Judith Herrmann von einer neuen, herzzerreißenden Seite, ohne dem Kitsch anheimzufallen. Und das ist kein geringes Kunststück. Eine Meisterleistung wird offensichtlich in Paris vollbracht, wie in der Tageszeitung Die Welt zu lesen ist. 500 Menschen sind tagtäglich in der Kathedrale von Notre-Dame in Paris am Werk. 500 weitere arbeiten in spezialisierten Werkstätten in ganz Frankreich. Architekten, Archäologen, Denkmalschützer, Steinmetze, Dachdecker, Kunstschmiede, Geologen, Glasermeister, Restauratoren, Gerüstbauer, Industriekletterer, 3D-Spezialisten, Koordinatoren, Informatiker und sogar ein General, berichtet Martina Meister von der wohl wichtigsten Baustelle Frankreichs. Die Aufgabe des Fünf-Sterne-Generals Jean-Louis Champchelin, lange Generalstabschef der französischen Armee, ist es nun, die Wiedereröffnung für den 8. Dezember 2024, dem Tag des Hochfestes der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, zu garantieren. Das wurde lange als viel zu früh belächelt, aber laut der Welt zweifelt in Paris nun wohl niemand mehr daran und Philipp Schost von der staatlichen Wiederaufbaubehörde jubelt: Ich verspreche Ihnen, dass Sie geblendet sein werden. Durch die restaurierten Glasfenster wird viel mehr Licht einfallen, das die hellen Kalksteine, die ihre ursprüngliche Farbe wiedergefunden haben, spiegeln werden. Notre Dame wird regelrecht erstrahlen. Mit dem Ende beschäftigt sich eine neue Doku-Serie auf RTL Plus und die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt schon in der Überschrift: Wie normal ist der Tod? In 6 Folgen Sterben für Anfänger beschäftigen sich der Moderator Steffen Halaschka und die Drag Queen Olivia Jones mit dem Tod. Und eigentlich ist es ja sehr zu begrüßen, denn schließlich kann dem niemand ausweichen, doch Anne Vollmer ist zwiegespalten. Die verschiedenen Episoden sind mitunter erhellend und bewegend, was auch an den Befragten und ihren Umgang mit dem Tod liegt. Berührungsängste abzubauen gelingt so tatsächlich. Umso bizarrer wirkt, dass ein Medium und ein dubioser Wissenschaftler zu Wort kommen, deren nebulösem Geschwafel zu übersinnlichen Begegnungen sich eine ganze Folge widmet. In Folge 5 kommt dann auch die Kritikerin an ihre Grenzen. Halaschka fährt in die Schweiz, um eine Krebspatientin zu treffen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen will. Die Frau spricht über ihre Erkrankung, über die Schmerzen, das Leid. Schon das ist schwer auszuhalten, doch die Serie geht noch weiter. Sie zeigt den assistierten Suizid in voller Länge. Das anzuschauen kostet Überwindung. Müsste man nicht darüber schreiben, hätte man an dieser Stelle wahrscheinlich ausgeschaltet. Und so fällt Anne Vollmer in der FAZ am Ende ein nachvollziehbares Urteil. Viele wird diese Sendung verstören. Andere werden darin eine Enttabuisierung erkennen. Eine Triggerwarnung sei hiermit ausgesprochen.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 15. März. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer, immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.